Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Den kennt ihr vielleicht schon von Folge... Weißt du es noch?
Nee.
Das hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Die Ölwa ist da von ein Zucker... Ach, ich kann mir den Namen nicht merken. Zuckerwatte?
Der Klang von Zuckerwatte.
Der Klang von Zuckerwatte, genau. Und ja, stell dich gern vor.
Ja, hi, ich bin die Ölwa. Und ich war schon mal hier. Ja, viel mehr gibt's da jetzt erst so nicht zu sagen, oder?
Stimmt, da haben wir über das Tamagoyagi, glaube ich, sehr ausführlich gesprochen, oder?
Ja, genau, zum Beispiel. Das und über Brot.
Brot, ja, natürlich, das ist ja dein Steckenpferd, kann man ja wirklich so sagen. Und ich glaube, der Holgi hat auch vom Tamagoyagi in den letzten, ich weiß nicht, ob es Sven in der Kochschule bei Vrind war, aber er hatte da auch mal von so Omelette-Geschichten erzählt, die irgendwie...
War toll.
Also das fand ich, das da auch schon wieder aufgetaucht. Mhm. Ich habe am Wochenende sonntags sabbernd vor meinem Endgerät gehangen und gesehen, wie du Blätterteig selbstständig zubereitet hast. Und ich glaube, es ist bei dir ein Frühstück. Croissants sind es geworden. Und ich dachte mir, ich hab dich direkt angeschrieben und gesagt, ob du nicht heute Lust hast, mit mir einfach mal ein bisschen über Blätterteig zu sprechen.
Ja, gerne. Ich muss ja sagen, so ganz der Profi bin ich dabei jetzt nicht. Ich habe jetzt auch festgestellt, es war gar kein Blätterteig, es war Plunderteig.
Was ist denn da der Unterschied?
Also sowohl die Anzahl der Schichten anscheinend. Mhm. Blätterteig ist, glaube ich, ab 114 oder 140 Schichten. Naja, siehst du mal, so ganz genau weiß ich es auch nicht. und das waren jetzt deutlich unter 100 Schichten und somit war das Plunderteig.
Okay.
Und zusätzlich ist Blätterteig wohl auch mit Hefe.
Ah, ja.
Also der Grundteig.
Mhm. Und was war dein Grundteig?
Plunderteig, meine ich, war mit Hefe.
Ah, okay.
Und ich habe auch mit Hefe gearbeitet.
Ah, okay.
Genau.
Das macht das Ganze nochmal ein bisschen einfacher in der Verarbeitung, wenn du Hefe mit als Triebmittel hast. Oder was treibt beim Blätterteig? Ist das nur die Butter beim Blätterteig?
Weil man dann nicht einfach nur die einzelnen Schichten hat, sondern auch noch so ein bisschen Treibkraft von der Hefe.
Du warst kurz weg.
Deswegen. Oh, ich war weg?
Ja.
Bin ich wieder da?
Ja.
Ja, also ich denke mal, die Hefe, die gibt da noch ein bisschen Treibkraft.
Okay.
Mehr weiß ich jetzt nicht.
Also bei einem normalen Blätterteig wird noch weniger Hefe oder gar keine verwendet?
Anscheinend gar keine.
Boah, okay, das hätte ich nicht gedacht.
Ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe es mir auch nur sagen lassen. Profi bin ich jetzt auch nicht. Ich weiß es auch nur durch Ausprobieren.
Ja, ich hätte auf jeden Fall erstmal tierischen Respekt, dass man das überhaupt mal anfängt. Weil ich weiß, so Blätterteig, egal wo du das ja hörst und siehst, denke ich so, boah, das
ja.
Ist ja so schwierig, musst du das wirklich, musst du dir das antun? Und
ja.
Du hast ja eine sehr schöne Fotolove-Story auf Instagram gemacht. Ich
will ja.
Die Fotos auch schön verlinken, müsst ihr euch unbedingt mal in der Reihe angucken. es geht los mit einem quadratischen, also nach dem Teig fertig ein quadratisches Stück Teig mit sehr viel Butter drauf.
Genau. Die Butterplatte.
Butterplatte. Wie viel Teig- und Butterverhältnis war das so?
Mehl waren es 250 Gramm.
Mhm.
Dann waren 125 Milliliter Wasser. Dann waren 10 Gramm Hefe, 2 Esslöffel Zucker und ich glaube ungefähr ein Esslöffel Salz. Oder ein Teelöffel Salz.
Wahrscheinlich, oder?
Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich glaube, es waren 10 Gramm.
Ja, ich glaube,
ich habe das Rezept hier.
Ja.
Und die Butterplatte, die waren dann auch nochmal so 150 Gramm. Also ordentlich.
Ja, sehr geil. Ich meine, das
ja.
Da muss man ja nicht, das isst man nicht zum schlank werden.
Nein.
Was denn?
Also es war ein Teelöffel Salz.
Ja.
Genau, also 5 Gramm sogar nur.
Ja. Und warst du mit dem Ergebnis zufrieden?
Jein.
Warum?
Erstmal war das Rezept an manchen Stellen ein bisschen verwirrend, weil es nicht ganz genau war. Ich habe aus dem Buch gebacken, das ich bei der Julia von Chestnut & Sage gesehen habe, als ich sie das letztes Wochenende besucht habe. Und das Buch, das haben wir durchgeblättert und wir haben gesagt, boah, das ist toll, das müssen wir haben. Das heißt, gutes Brot selber backen. Den Autor kann ich nicht aussprechen. Das muss irgendein, ich würde jetzt mal sagen, Inder sein. Ich kann dir auch gerne nachher noch den Link schicken.
Gerne,
und es sind einfach ganz tolle Bilder drin, die einfach Lust machen aufs Brotbacken. Und es scheint auch gerade für Anfänger ziemlich gut zu sein, weil die Schritte alle abfotografiert sind und alles sehr genau beschrieben ist. Aber teilweise ist es nicht ganz korrekt, habe ich so das Gefühl. Also die Angaben, die stimmen manchmal nicht so ganz. Musst du dir ein bisschen selber zurechtdenken oder musst dann überlegen, okay, er widerspricht sich da gerade selber. Für welche Art entscheidest du dich? Und das war dann auch mit ein Grund, warum wir den Teig am Schluss nicht dünn genug ausgerollt hatten. Also im Rezept stand drin, ich glaube 25 mal 50 Zentimeter sollte dann dieser Endteig dann sein, bevor man die Croissants dann schneidet und rollt. Und das haben wir ziemlich genau gemacht, aber der Teig war ein bisschen zu dick und dadurch, ja, waren es eher Croissant-Kugeln. Also.
Okay, ich meine, die sahen süß aus. Also war es geschmacklich ein Problem, dass es Kugeln waren, oder?
Nee, aber der Ofen musste, glaube ich, auch zu heiß sein und deshalb wurde es etwas zu knusprig.
Ah, sieht man aber auf den Fotos auch nicht. Die sehen wirklich perfekt aus.
Ja, sie waren auch innen, waren sie nicht so ganz fluffig wie jetzt ein Croissant, würde ich. Also man sieht jetzt gerade auf dem einen Bild mit der Marmelade am Schluss, wo ich so angerissen habe.
Ja.
Man sieht zwar die, im Prinzip die Rolle vom Teig, wie die gerollt wurde.
Ja.
Aber innerhalb dessen ist sie nicht wirklich aufgegangen und ich weiß nicht so recht, woran das liegt. Vielleicht haben wir es auch einfach vorm in den Ofen schieben zu lange oder zu kurz draußen stehen lassen, ich weiß es nicht. Da war die Angabe auch sehr ungenau.
Okay, gerade für die Zeiten, wie lange es ruhen muss, stimmen die Zeiten nicht?
Ist so ungenau, dass man nicht genau weiß, was er jetzt meint. Also einerseits hat er jetzt geschrieben, dass man die Croissants rollen soll und dann erstmal 40 Minuten ruhen lassen soll und nach 20 Minuten von dieser Ruhezeit den Backofen schon mal vorheizen soll. Und dann, wenn der Ofen vorgeheizt ist und die Ruhezeit fertig ist, werden die Dinger mit Ei bestrichen und sollen dann aber nochmal so lange ruhen, bis sich diese Schichten optisch voneinander trennen. Aber wir wussten jetzt nicht so genau, wie das jetzt dann wirklich aussehen muss. Und der Ofen, der lief ja schon, weil es im Rezept stand. Und dann haben wir sie dann halt einfach irgendwann reingeschoben. Und ja, also es war geschmacklich an sich war es super, aber die Konsistenz, die war halt noch nicht so toll.
Ja.
Ja. Aber vom reinen Geschmack her waren sie super lecker und die haben so satt gemacht.
Ja, bei der Butter kann das ja nur satt machen.
Ja, auf jeden Fall.
Wäre es denn jetzt ein Problem gewesen, wenn du einfach die Schichten, also wenn du weiter geschichtet hättest quasi? Also ich meine, du hast ja immer, also wir können ja mal gerade aufs Prozedere eingehen. Du hast also dieses Stück Teig, dieses quadratische, hast da Butter draufgelegt und dann?
Dann wird, also man hat ja da dieses Teigquadrat im Prinzip und dann wird so ein Quader Butter draufgelegt. Der ist ungefähr so dick wie der Teig in diesem Moment und liegt dann so diagonal drauf. Und dann faltet man den Teig um die Butter, als würde man einen Briefumschlag im Prinzip zumachen.
Ja.
Macht es dann schön fest von allen Seiten und fängt dann an auszurollen, dass man eine Bahn bekommt von, ich sag jetzt einfach mal 40 Zentimetern vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen länger. Und dann klappt man den Teig zu jeweils einem Drittel um. Also erstmal von unten nach oben und dann von oben nach unten, dass man drei Schichten hat.
Ja.
Und dann kommt es in den Kühlschrank.
Ah, okay. Das war erstmal nur eine Lage. Also man macht gar nicht...
Genau.
Okay,
Und nach einer, ich sag jetzt mal, halben Stunde im Kühlschrank wird dieses Teigstück rausgeholt, wieder zu einer Bahn ausgerollt und wieder gleich zusammengeklappt. Noch nachvollziehbar?
Ja, also du holst es wieder raus und rollst und faltest dann wieder, ne? Also
immer. Genau. Und das machst du danach noch ein drittes Mal.
Okay, das heißt aber, der muss immer ruhen nach jedem Rollen?
Ja, ich glaube, das liegt auch an der Butter, dass der Teig kühl genug ist, dass die Butter nicht zu weich ist. Aber ich denke, da dass das Rezept da auch ein bisschen sparsam war mit der Zeit, weil die Butter immer noch ziemlich weich war.
Okay.
Das hat man dann auch gemerkt bei der allerletzten Tour, so heißt es ja, wenn man den faltet, dass die Schichten jetzt halt auch schon so dünn geworden sind, dass die sich so ein bisschen beim Ausrollen voneinander gelöst haben. Und dass dann teilweise die Schichten sich voneinander getrennt haben. Also dass die obere Teigschicht zum Beispiel, die haben wir dann irgendwie mit dem Nudelholz irgendwie wegbekommen und hatten auf einmal die Butter am Nudelholz.
Ah, okay, weggeschoben. Also die waren halt...
Ja, genau. Mhm. Also es ist ein bisschen... Ich weiß nicht, ob wir einfach was falsch gemacht haben, ob das Übung braucht oder ob das ganz normal ist. Ich meine, wenn man von, ich sag jetzt mal, 70 Schichten die oberste wegmacht, das macht dann auch nichts mehr aus.
Klar, ja.
Aber, ja, viel Erfahrung habe ich halt damit auch noch nicht gemacht.
War denn die Butter Zimmertemperatur oder kam die aus dem Kühlschrank? Wie ihr die da draufgesetzt habt, also ganz am Anfang die erste...
Ganz am Anfang muss die auf jeden Fall weich sein, weil sonst kriegst du es ja schön nicht ausgerollt.
Ah, okay. Mhm.
Weil es einfach, ich glaube, das waren 1,5 Zentimeter oder so, war das dick und dann musste das ja zu einer ziemlich langen Bahn ausrollen, die ungefähr 4-mal so lang ist und dann...
Mhm. Ja, stimmt eigentlich. Ja.
Also ganz am Anfang sollte die Butter schon warm oder Zimmertemperatur haben, aber dann, wie gesagt, bin ich mir ein bisschen unsicher, aber ich denke, es hat auch was mit der Teigelastizität zu tun, dass das im Kühlschrank muss und einfach nochmal ruhen.
Mhm.
Vielleicht kann es ja jemand in den Tarn lösen, der das jetzt hört.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja, aber ich finde gerade, es ist schon schade, wenn so ein Buch, ich habe festgestellt, dass Ruhezeiten für Teig ja immens wichtig sind. Ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, ob ich jetzt übertreibe, aber es ist das Wichtigste eigentlich beim Teigmachen, dass der ruhen kann, oder?
Ja.
Ich meine, natürlich kneten und sowas spielt auch immer eine Rolle, aber ich finde, man kann mit der Zeit beim Ruhen immer noch mal viel, glaube ich, wieder rausholen, wenn man vielleicht nicht richtig geknetet hat oder, aber es muss halt einfach die Zeit haben, dann auch zu arbeiten und zur Ruhe zu kommen, oder?
Es hat auch viel mit Geschmack zu tun. Also jetzt gerade bei Brot oder Brötchen, je länger das ruht, sind da meistens auch irgendwelche, ich sag jetzt mal Hefe- oder Sauerteig-Bakterien drin, die dann ihre Arbeit machen. Und je länger die arbeiten können, desto spannender wird das Aroma, was dabei entsteht.
Ja.
Und das ist ja auch im Prinzip der Geschmack von gutem Brot, ist, dass du nicht unbedingt die Hefe rausschmeckst, sondern die Würze.
Mhm. Ja.
Also und die kommt halt nur durch Zeit.
Ja, ja klar. Also wir hatten früher einen Bäcker um die Ecke, der hat zweierlei Brötchen auch verkauft. Und da gab es halt auch Langzeitbrötchen, was hieß nicht, dass die sich länger halten, sondern einfach, dass die halt viel länger gegangen sind. Und die waren einfach grandios.
Innen, ja, glaube ich.
Ja. Mittlerweile gibt's das nicht mehr, weil eigentlich alle wollen es schnell und Masse. Und da ist es leider, also den Bäcker gibt's auch nicht mehr.
Ja, vor allen Dingen günstig muss es halt für viele sein. Und jetzt gerade beim Bäcker wollen halt viele, was ich auch verstehen kann, nicht so viel Geld ausgeben, aber es leidet dann halt doch durch die Masse und einfach durch die Nachfrage halt doch inzwischen die Qualität runter bei vielen.
Auf jeden Fall, ja.
Es gibt schon auch gute Bäcker und ich bin auch ein großer Befürworter, obwohl ich sehr viel selber backe, dass man auf jeden Fall dann zu diesen Bäckern geht, die noch selber backen.
Mhm.
Aber das meiste ist halt alles aus Fertigteiglingen, die nur noch aufgebacken werden. Und was dann drin ist, kann man wenn man ganz viel Glück hat und die irgendwie aus der eigenen Maschinerie kommt, kriegt man das vielleicht noch erfragt, was da drin ist, aber ja. Halt auch nicht immer.
Ja, stimmt. Ich bin da.
Beziehungsweise weiß es der Bäcker ja meistens selber nicht, vor allem nicht die da verkaufen.
Ja, die schon mal gar nicht, ja. Und ich meine, die Teiglinge, die Mischungen, wo dann auch die Teiglinge draus herkommen, auch wenn die aus der Fabrik sind, das sind ja dann auch alles nur noch Backmischungen. Da kommt ja dann, ich meine, die, da wird ja auch nicht mehr groß handwerklich was zusammengestellt. Was da.
Das kann ich jetzt, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Also weiß ich nicht. Könnte sein, aber.
Ja. Ja, es ist schon schade. Wenn wir bei uns im Ort sind, wir haben bestimmt 20 oder wie viele Bäckereien hier und das ist dann nur noch zwei, die wirklich selber backen und wo du weißt, dass sie keine Backmischungen dafür auch verwenden für diese Geschichten. Und sowas gehört wirklich unterstützt, würde ich echt sagen.
Ja. Ja, wir haben auch einen hier, der ist sogar ein Biolandbäcker und hat auch schon Auszeichnungen bekommen. Und das ist auch einer von den Bäckern, die dann halt samstags, wenn du dann erst um 12 kommst, halt kaum noch Brot hat. Aber das ist mir dann lieber als,
ja,
dass ich weiß, okay, da ist die ganze Ware im Prinzip voll und am Schluss wird dann alles weggeworfen.
Ja. Ich finde da auch unglaublich, wenn man mal darauf achtet, wie das jetzt mal mit Vollkornbrötchen oder sowas aussieht oder Mehrkorn und diese ganzen Geschichten, wie viel Augenwischerei da betrieben wird mit Malz. Einfach, wo dann gedunkelt wird, wo man dann meint, man isst ein schönes dunkles Brötchen, man hat jetzt was Gutes getan und es ist einfach nur ein Malz, was drunter gemischt wird, damit es dunkler aussieht. Aber im Grunde ist es ein blondes Brötchen. Oder hat einen ganz so geringen Anteil von Roggen oder Dinkel, wo du dann auch wirklich denkst, ja, das hätte ich jetzt auch lassen können. Das finde ich schon echt Hammer. Also auch Verarsche für den Verbraucher, weil er wirklich, dann steht da mehr Kornbrötchen drauf, dann hast du dann obendrauf mehr Körner, also verschiedene Körner und innen drin, ja super, ist ein dunkles Brötchen, aber Pustekuchen.
Ja, aber das Beste war ja bei uns im Urlaub. Wir waren in Amerika und haben da in einem Supermarkt Brot gefunden. Also nicht wirklich beim Bäcker, sondern halt auch Auslegeware im Prinzip, alles vorgebacken. Und da stand dann ein, das war eigentlich ein ganz guter Supermarkt, aber da war dann so eine Ecke, wo dann drauf steht European Bread.
Oh.
Und ich bin einfach mal neugierig und bin hin, es war nicht wirklich europäisch. Nee, also erste Zutat war Enriched Flour und dann stand drin, was alles, drauf, was alles drin ist, zumindest nach dem, was sie deklarieren müssen. Ja, und das war dann noch eins der besseren Brote. Also
war es denn hart oder knusprig oder war es einfach ein weiches Gummibrot?
Es war ein amerikanisches Matschebrot. Ja, also super, es war jetzt nicht so ein Toastbrot, wie man es jetzt, also so ein Sandwichbrot, wie man es jetzt normalerweise so kennen würde, oder Hotdogbrötchen. Mhm. Auch nicht viel besser. Also es hatte schon so eine, ich sag jetzt mal, amerikanische Kruste, aber mit europäischem richtigen Brot hatte das rein gar nichts zu tun.
Super.
Und das war, ja, also gerade auch Roggen, überhaupt nichts dabei, was irgendwie dunkel gewesen wäre und das war dann schon sehr traurig.
Ja, ich meine, da sind wir natürlich in Deutschland auch wirklich verwöhnt. Das ist ja eine, ist ja wie die Wurstkultur, glaube ich, was Brot und Brötchen angeht, sind wir ja, glaube ich, echt ganz weit vorne und da muss man ja nur schon über die Landesgrenzen rausgehen. Nach Holland zum Beispiel, ich meine, da geht das ja direkt los. Also schlackerst du mit den Ohren, was du da unter Vollkorn oder was auch immer für Brot im Supermarkt kriegst.
Sag es auch mal Dänemark.
Ja, da war ich noch nicht.
Also Teilchen können sie super backen.
Ja,
Kuchen
okay.
ist fantastisch. Brötchen geht jetzt inzwischen auch los, aber vor ein paar Jahren war es noch, ja, hatte man oft Pech bei den Bäckern. Es hat dann nicht so gut geschmeckt.
Ja.
Aber Teilchen können sie.
Ja. Ich meine, wenn du dann Frankreich und Italien, die kriegen es ja also in der weißen Richtung wenigstens zu richtig schönen Baguette und Focaccia, Pizza und sowas ist ja nochmal, da wird es für die ja auch schon schwierig, wenn es ein bisschen dunkler wird, aber die haben ja in gewisser Weise auch noch eine, man kann ja von Brotkultur sprechen, aber darüber hinaus, es ist schon grenzwertig.
Ja.
Ja. So, jetzt ich habe jetzt Durst. Geht's dir genauso?
Ja.
Ich habe dich ja vorher noch gebeten, irgendwas mitzubringen, was du heute verköstigen möchtest. Ich habe das Bier von Martin, was er mir mitgebracht hat aus seinem Hollandurlaub, hier vor mir, da werde ich gleich noch was zu sagen. Und was hast du mitgebracht?
Ich habe einen Rotwein mitgebracht.
Ah.
Und zwar aus Apulien, also Italien.
Mhm.
Und Negro Amaro heißt die Sorte.
Mhm.
Habe ich bei einem Freund gekauft, der einen Weinladen hat. Und der ist sehr lecker, der Wein.
Okay. Welcher Jahrgang?
13.
Okay.
2013. Also noch ziemlich jung. So schmeckt er auch. Ziemlich schönes Rot. Und sehr würzig.
Wie ist die Traube? Negro?
Negro Amaro.
Amaro, okay. Oh, sehr schön. Also jetzt nichts ultraschweres oder jetzt starke Tannine, die jetzt...
Nö, also er liegt wohl ein bisschen im Fass, so wie ich das jetzt hier gerade sehe, aber ne, ist fruchtig, weich, rund. Ein bisschen süffig, ein bisschen, aber ja. Geht eigentlich. Bleibt also, schön lange im Mund, ist schön.
Also gut, auch ohne Speisen zu trinken, ohne jetzt zu denken, ach, ich muss jetzt irgendwas, ein Stück Käse oder irgendwie ein Stück Brot, was einem da so ein bisschen noch im Mund noch schmeichelt, sondern lässt sich auch so gut wegtrinken.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich bei Rotwein auch immer. Also einfach nur ein Glas zu gar nichts oder zu Grissini oder so.
Ja. Also kann ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber ich merke halt schon mal, wenn ich dann so einem so ein Glas dann anbiete, ach, kannst du auch mal so trinken, dann hast du schon mal so ein bisschen, das ist aber trocken. Also da wird dann meistens der Wunsch auch nochmal nach irgendeiner Beilage laut. Ich bin da eigentlich auch bei dir, dass ich sage, ich kann eigentlich immer Rotwein trinken. Ich kann auch bei Hitze Rotwein trinken. Also ich bin da,
ja.
Ich tue mich sehr schwer, auf Rotwein dann zu verzichten. Also dann muss vielleicht muss ich einen Weißwein vorher getrunken haben, aber ich lande dann auf jeden Fall beim Rotwein.
Ja, ich lasse den Weißen auch lieber aus.
Ganz komplett?
Ja.
Warum?
Ist mir zu leicht, glaube ich. Beziehungsweise liegt es ja meistens auch an der Säure, dass sie mir zu sauer sind. Mhm. Okay. Rotwein, habe ich das Gefühl, vertrage ich besser.
Okay.
Und ich mag halt die Würze.
Ja. Ich finde, also bei Weißwein, also gerade leider bei den Rieslingen aus auch in Rheingau und Mosel, diese richtig schön knackige Säure haben, die trinke ich unheimlich gerne, aber ich vertrage sie nicht. Also ich kann ein Glas trinken, aber das kann echt mit Sodbrennen total übel enden.
Ja.
Aber da, ich meine, da gibt's ja schon dann auch andere Weißweine. Also gerade wenn du auch gerne die schweren Rotweine trinkst oder diese voluminöseren, musst du es mal versuchen mit Weißweinen, die im Barrique lagen. Hast du sowas schon mal getrunken?
Ja, habe ich.
Und?
Ja, ist sehr gut.
Ne? Also
bleib trotzdem lieber beim Rotwein, aber ja, ist sehr lecker.
Okay. Weil ich finde, das ist echt spannend, wie so diesen Schmelz, den dann so ein Weißwein bekommt und auch die Säure, die sich dann auch wieder daran verändert. Also gerade wenn man ein Problem mit Säure hat, sollte man erstmal mit so einem Barrique-Weißwein versuchen. Der ist halt nicht so spritzig, so bam, ich bin jetzt hier der blühende Sommer, sondern die sind ein bisschen komplexer und ja, ich finde es ist durchaus mal ein Versuch wert, sowas mal zu trinken. Wow. Aber apropos Sommer, den wir nicht haben, mein Bierchen.
Ja, was trinkst du?
Ich trinke niederländisches Bier. Das hat mir der Martin mitgebracht aus seinem Urlaub. Das ist ein Sancti Alberti Miraculum Novum, eine Egmont Suvite.
Hast du ein Bild?
Ja, mache ich gleich. Es ist ein Weißbier, auch eine deutsche Tradition, aber mit drei Hopfen. Sorten gebraut. Ich habe leider nicht gefunden, wie die drei Hopfensorten heißen. Steht auch leider, doch, warte mal. Steht auf Niederländisch drauf. Nee. Hat 5% und soll halt eine schöne Bitternis durch die drei Hopfensorten haben. Ich probiere es mal da. Oh ja, schön. Schön herb. Ich wollte erst aus der Flasche trinken, habe dann festgestellt, oh, das ist ein Weißbier. Ein Weizen, also das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen doof. trinkst du gern Bier?
Ja, derzeit irgendwie gerade weniger, hab irgendwie keine Lust drauf, aber eigentlich schon gern, ja.
Ja. Hast du schon mal Bier aus dem Weinglas getrunken?
Ja.
Was hältst du davon?
Finde ich toll.
Ne? Also es ist, wenn man das Bier aus der Flasche trinkt oder auch aus dem Bierglas und dann aus dem Weinglas, also ich finde, das sind Welten, oder?
Hm. Ja, wir haben uns jetzt auch solche, ich sag jetzt mal, Verköstigungsgläser geholt für Biere und die sind ja auch so geformt im Prinzip, unten zumindest ungefähr wie ein Weinglas, ziemlich bauchig.
Ja.
Das macht schon einiges aus.
Die haben oben einfach im Vergleich zum Wein, ist einfach noch so, das geht das Glas nicht weiter zusammen, sondern hat so einen kleinen Steg noch nach außen, oder?
Ja, ich glaube, bei uns geht's gerade dann nach oben.
Na, okay. Ja.
Hab jetzt gerade kein Glas da, aber es schließt sich halt auf jeden Fall nicht wie eine Kugel, sondern macht noch eine andere Richtung.
Ja, und ich finde halt, du hast das Gefühl für das Bier, hast du ganz anders. Du trinkst ihn wie ein Wein. Das ist nicht so dieses, ich brauche jetzt Erfrischungsbier, so dieses
dieses Runterkippen, ne?
Genau. sondern du lässt dich drauf ein, weil du denkst, so, da sind jetzt Aromen, die wollen erschmeckt werden, wie bei einem Wein zum Beispiel. Mhm. Und genauso gehst du mit dem Bier dann auch einfach um und nimmst einen kleinen Schluck, machst ein bisschen Luft, lässt es ein bisschen im Mund, guckst mal, wie riecht das Ganze. Und also ich bin immer wieder fasziniert, wie anders das schmeckt. Selbst wenn du dir ein Industriebier wie so ein Bitburger nimmst und das einfach mal aus einem Glas trinkst, das schmeckt auch total anders. Es ist hat natürlich gegen so einen mit so vielen verschiedenen Hopfensorten, was viel komplexer ist, keine Chance. Aber
ja, klar.
Man soll es einfach mal ausprobieren. Und selbst wenn es ein normales Weinglas ist, also ich finde das echt grandios.
Oder halt einfach mal nicht eiskalt, sondern ein bisschen wärmer. Mhm. Mache ich auch gern.
Ja, wir hatten das, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erzählt, auf einer Messe, so auf der Slow Fish in Hamburg, hatten die Störtebäcker, wie heißen das, hat der Martin auch schon, Pale Ale, das über dieses Pacific, schieß mich tot. Und die haben dann, weil sie das Bier nicht kalt hatten, das warme Bier rausgegeben. Wir standen an den Tisch und haben dann getrunken, so, boah, das ist ja warm. Schmeckt aber total komplex. Einer ist dann hingegangen, hat sich beschwert, haben wir noch daneben das Kalte bekommen und konnten dann direkt im Vergleich dieses Störtebäcker trinken. Und wir haben dann alle gesagt, ja, es ist schön erfrischend in kalt, aber besser schmecken tut's in warm. Weil du dann einfach die ganzen Aromen nochmal viel besser rauskamen. Du hast diesen ganzen Hopfen gemerkt und ja, so ist das mit dem Aroma. Also auf verschiedenen Temperaturen probieren. War wahrscheinlich bei den Croissants genauso, ne? Die haben bestimmt warm auch besser geschmeckt wie kalt, oder?
Ja, da kam es auch ganz frisch aus dem Ofen. Also es hat so nach Butter gerochen im Haus. Wir hatten dann noch ziemlich Hunger.
Das heißt, ihr konntet sie gar nicht kalt probieren, willst du jetzt sagen?
Doch, weil wir haben ja nicht alle geschafft. Also wir haben das volle Rezept gemacht, da kamen dann 8 Croissants raus. Ein paar kleinere, ein paar größere, weil so genau hat man es dann auch nicht mit dem rechteckigen Ausrollen. Und dann hat dann jeder, ich glaube, ein größeres und ein kleineres geschafft auf Anhieb und der Rest, den haben wir dann bis zum nächsten Tag dann auch noch abends gegessen.
Oh, okay.
Aber die waren schon sehr lecker frisch.
Kalt und warm. So?
Ich hatte das Gefühl, sie wurden dann halt, weil sie sowieso schon so ein bisschen knusprig waren, hatte ich das Gefühl, sie wurden ein bisschen trockener. Mhm. Also jetzt nicht schlecht oder so. War schon sehr lecker, aber frisch natürlich unschlagbar.
Ja. Ja, ich meine, kennt man ja, wenn man das Glück hat und man hat die beim Bäcker gekauft und die kamen frisch aus dem Ofen, dann strahlt man ja auch über beide Ohren, wenn man zu Hause ankommt und dann noch so ein schönes heißes Croissant essen kann.
Wenn man es überhaupt bis nach Hause schafft.
Ja, dann fragt einen die Frau, wo warst du so lange? Die hatten keine Croissants mehr übrigens. Ich bin noch in einem anderen Bäckerei gewesen, aber die hatten auch keine mehr. Ja, es wird unglaubwürdig, glaube ich.
Ja, aber es war schon eine Sauerei, die Dinger zu backen. Also die ganzen Butterschichten, die sind dann teilweise auch richtig ausgelaufen im Ofen. Mhm. Und dann hat man da so einen richtigen Buttersee und es stand zwar im Rezept auch drin und es ist auch klar, dass ein bisschen was austritt. Aber es war dann schon so, nach 5 Minuten im Ofen, mein Mann schaut dann rein und sagt, boah, hast du diesen Buttersee gesehen? Und die kann man ja fast nicht essen, die ganze Butter läuft raus und
das ist aber doch geil, du stellst es am besten mit Blech auf den Tisch und jeder holt sich ein Croissant und stippt dann nochmal so ein bisschen in den Buttersee rein, oder?
Ja, die wolltest du dann, glaube ich, nicht mehr essen. Das war irgendwie.
War die schon dunkel dann, oder?
Nee, das jetzt nicht, aber irgendwie sah es dann halt auch nicht so toll aus mit dem Papier und allem.
Ja, okay.
Und wir haben dann lieber Marmelade zugegessen, weil wir haben dann gedacht, okay, das ist schon so viel, ich sage jetzt mal auch echte Butter dran und die machen so schon satt genug und dann noch mehr Butter macht dann echt keinen Sinn.
Ja, okay, aber machst du das nicht auch schon mal so ein Croissant mit Butter essen?
Ja, also im Café meistens nur. Aber selbstgebackenen, die waren wirklich so butterig.
Ja, okay.
Da habe ich das dann nicht mehr gebraucht. Da habe ich auch gesehen, wie die im Ofen ausgesehen haben mit dem ganzen Buttersee und habe gedacht, okay.
Da hast du dich selber konditioniert und gesagt, nee, okay, ich beherrsche mich jetzt und lasse die Butter jetzt mal weg.
Ach, die Marmelade, die war schon auch gut.
Ja. Wo warst du denn überhaupt? Du hast eben mal angerissen, dass du ein spezielles Wochenende hattest, wo es die gab.
Nee, das Buch habe ich da entdeckt.
Du hast zu Hause dann gebacken.
Genau.
Okay, aber du warst, das Buch hast du wo entdeckt?
Das habe ich vor das habe ich Mitte August bei der Julia von Chestnut and Sage entdeckt. Die hatte einen Supper Club Abend. Das war ihr erster, war richtig toll. Gastfreude heißt der Supper Club. Mhm. Und wir waren, glaube ich, zu 10 Gäste. War bei ihr zu Hause, war wunderschön. Sie hat ein vegetarisches 4-Gänge-Menü gekocht. Und wir kamen da an und Julia war ganz entspannt und sagt so, ja, wir können anfangen.
Okay.
Ja, haben wir dann auch gedacht, okay, ich für meinen Teil, ich wäre rumgerast in der Wohnung wie verrückt. Total aufgeregt, aber sie war richtig locker, richtig toll. Und sie hat es auch super geschmissen.
Okay.
War echt
hast
lecker.
Du auch Fotos bei dir im Instagram drin, oder?
Ja, ich habe den ganzen Abend fotografiert. Wir waren leider so schlau, wir sind um 3 Uhr angekommen in Augsburg und hatten dann nach der Fahrt ein bisschen Hunger, sind dann noch zum Biergarten und wir haben ein bisschen die Portion unterschätzt, die es da gab.
Oh nein.
Ja, ja, also wir haben es gerade so geschafft, da noch das Essen, auch den Nachtisch alles aufzuessen, aber wir sind am nächsten Tag echt nach Hause gerollt, wir hätten kein Auto mehr gebraucht.
Okay, ah, sehr schön. Ah, ich sehe es gerade.
Ja. Also es gab, ich kann ja mal sagen, was es gab.
Gerne.
Zur Vorspeise gab es nur Melonen-Gaspacho mit Feta und da waren noch Eiswürfel drin. Als Aperitif gab es übrigens auch noch einen Gin and Tonic.
Ah.
Immer gut. Mit einer Gurkenscheibe drin. War ganz fein.
Die Melonen-Gaspacho, war das dann, woraus bestand diese Gaspacho? Nur Melonen oder war da auch noch Gurke mit bei? Oder?
Soweit ich das geschmeckt habe, war das nur Melone. Ich habe Julia allerdings nicht gefragt, ob da noch irgendwas anderes drin war. Sie hat halt am Schluss auch noch ein bisschen Kräuter oben drauf gemacht. Und die Suppe selber war eiskalt, also richtig schön erfrischend. Und hat sehr gut gepasst. Also ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Freund von Gurkensuppe. Aber die Variante, dadurch, dass die Melone halt so leicht süßlich ist, fand ich das richtig toll.
Ja,
war ganz fantastisch.
Was war das für eine Melone? Das ist keine eine Gallier?
Könnte gewesen sein, ja.
Das ist ein schöner grüner
Stich. Also eine Wassermelone war es auf gar keinen Fall.
Ja.
Es könnte sein, dass ein bisschen Honigmelone drin hatte, aber ich glaube eher eine Gallia. Ja,
Charanté war es wahrscheinlich nicht, weil die wäre ja auch schön orange geworden. Also das hier ist eine, ja, schöne, eine schöne, leicht grünliche, frische Suppe. Ja, sieht
ja
gut aus.
Genau. Dann gab es einen kräuterigen Salat. Ein Pfirsich-Kräutersalat mit Ziegenkäsemus.
Das war Mousse separat gereicht, ne?
Genau, in einem Glas mit ganz schön getrockneten Wildblumenblüten drauf und Schwarzkümmelkörnchen noch mit drin. Sah optisch echt wunderschön aus und hat super geschmeckt. Und der Salat, es war eine Mischung aus Koriander, Nüsse, ich glaube andere Kräuter waren auch noch dabei und dann war oben ein halber oder ein Viertel Pfirsich in Scheiben obendrauf.
Also war Koriander pur als Salat?
Nee, ich glaube, es waren noch andere Kräuter mit drin.
Aha, aber er hatte schon, also auch Koriander grün war auch halt mit drunter.
Ja,
oh, geil.
Genau. Dadurch halt sehr würzig. Hatte dann auch eine Schärfe.
Mhm. Wodurch?
Durch den Koriander. Also
echt?
Dieses, ja, ich finde Koriander ist scharf.
Echt?
Mhm.
Oh. Ich finde dieses, also ich finde, der ist so seifige. Also ich kann den jetzt überhaupt nicht mit scharf identifizieren. Oder ich habe, vielleicht ist es auch die Sorte. Also der ist für mich so, so samtig. Der schmiegt sich so an den Gaumen und sagte so, der schreit dich so an, ich bin asiatisch. Also wenn ich immer, wenn ich,
ja, genau,
immer wenn ich irgendwas esse, wo Koriander drin ist, ich so, ah, oh, Asien. Das ist so, das ist vielleicht auch nichts, das wird bestimmt in anderen Kulturen auch benutzt, aber für mich ist das einfach so,
ja, Asien. Ich glaube zumindest Thailand und so, ne?
Ja, 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 genau. Oh. Wie war das am Tisch so? Hat ihn jeder gegessen? Ich finde, Koriander, da scheiden sich ja leider die Geister dran.
Ich muss gestehen, ich konnte ihn nicht ganz essen.
Okay.
Weil die Schärfe. Also ich weiß nicht, ob es wirklich der Koriander war oder irgendwas anderes. Mein Mann hat jetzt zum Beispiel auch gesagt, es wäre gar nicht scharf. ich muss dann halt wirklich einen Teil davon auslagern. Die Ziegenkäsemousse habe ich fast alleine gegessen. Pfirsich habe ich auch fast alleine gegessen, aber von den Kräutern muss ich da ein bisschen was abgeben. Soweit ich es gesehen habe, aber auch alle anderen Gänge gegessen. Mhm. Ohne.
Das ist immer erfreulich. Das sind immer gute Gäste.
Ja.
Wenn ich hier in der Agentur einen Salat mache, asiatisch, dann habe ich immer Koriander da. Muss immer extra gereicht werden, weil wir dann bestimmt mal ein Drittel bis die Hälfte auf Koriander gerne komplett verzichtet.
Okay.
Also die haben wirklich ein Problem.
Ja, ist kontrovers.
Ja. Ich finde jetzt auch, ich kann verstehen, dass man die nicht so gerne mag, aber gerade in so einer asiatischen Kombi finde ich einfach so, ach, was, das würde mir so fehlen.
Ja. Ja, da hat es auch super Frische gegeben. Also gerade zum Pfirsich und dann auch zum Ziegenkäse, den sie aus so einem Sahnesiphon, glaube ich, gespritzt hat.
Ja.
Dadurch war der halt richtig cremig. Hat der Koriander einfach super gepasst. Also vom ganzen Zusammenspiel, das ja Nussige von den Nüssen, dann die fruchtige Frische vom Pfirsich und dann halt dazu dann noch dieses würzige und auch sehr frisch belebende Koriandergrün, das war einfach toll.
Ja, und die Größe von dem Mousse sieht auf dem Foto jetzt sehr, sehr groß aus. War das einfach die Perspektive? Und war das
ich glaube, das ist die Perspektive. Also es war so ein
Weggläschen, ein kleines.
So ein kleines. Normales. Also ja. Ich glaube so 120 Milliliter Gläschen.
Ich habe es noch ausgemessen letzte Woche. 140 sind, glaube ich, drin.
Ja,
wenn man
okay.
sie bis oben hin voll machen würde.
Ja, aber und die waren nicht bis oben hin voll. Also vielleicht so zwei Drittel, schätze ich jetzt mal, von der Höhe her.
Das ist eine gute Größe.
Ja, und die war auch so lecker.
Ja, das glaube ich.
Geschaufelt. Genau. Und dann gab's als Hauptgang gab's selbstgemachte Nudeln, Bandnudeln mit Basilikum und Minze und was ich ganz toll fand, es war eine Buttersoße. Und die Buttersoße, die hatte so Schmelzzwiebeln drin, wie man es von Kässpätzle kennt. Also so ein bisschen angeröstet, aber halt nicht so richtig schön weich und süß. Und es war ein bisschen Zimt mit drin.
Oh, geil, okay.
Und also es war richtig toll, die Teller kamen rein, wir haben dann angefangen zu essen und dann fing dann einer an, ist das Zimt? Und der nächste, ja, es muss Zimt sein. Also gerade so, dass man es so erahnt, was es ist, aber jetzt nicht, boah, ist da Zimt drin, das kann man ja fast nicht essen.
Yeah,
das ist mir letztes Weihnachten passiert, da ist mir die Zimtdose ausgerutscht. Das war etwas böse. Sondern wirklich nur ganz feines Zimtaroma.
Wo hast du das denn zu viel reingekippt?
In irgendein Schmorgericht, glaube ich, war
es. Okay, ja.
Und dann ist war auch gerade einer dabei gewesen, der Zimt nicht besonders mag und das war etwas blöd. Ja, aber hier war es wirklich ganz fein. Uns hat super gepasst. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Zimt zu Nudeln passt.
Das ist ein tolles
Aber Brot. Ich liebe Zimt und ich liebe Nudeln und mit Buttersoße ist sowieso alles gut.
Ja, ich meine, Butter und Zimt passt einfach schon super zusammen. Und dann hast wenn du dann diese braunen Butteraromen, ich finde, die sind ja, die passen ja so geil zu Zimt. Wenn du das in einem richtigen Dosis findest, kann ich mir echt gut vorstellen.
Genau. Ja, und dann gab's zum Abschluss, obwohl wir alle schon satt waren, haben uns auch alle aufgegessen, gab's selbstgemachtes Birneneis mit einem kleinen Mandelküchlein.
Schön.
Ja.
Espresso-Tässchen voll Eis.
Also gerade eine Kugel für jeden. Und es war auch sehr lecker.
Ja. War das aus der Eismaschine, das Eis? Sieht so aus.
Ja.
Oh. Ach, das hätte ich ja auch gern, so eine Eismaschine. Du hast eine, ne?
Ja.
Ich hab's doch gesehen, ja.
Aber du hast doch eine KitchenAid, oder?
Ja. Da gibt's einen.
Kannst du ein Zubehör kaufen, ja?
Ja, ich weiß, aber das ist halt dann wieder mit so einem Block, den du einfrierst, ne? Hast du schon mal ausprobiert, ob das funktioniert?
Ja, seitdem gibt's bei uns gerne Eis.
Ah, okay, das ist deine Eismaschine?
Ja.
Okay, also kannst du durchaus empfehlen, das Ding?
Ja, also bei größeren Mengen wird's Eis nicht ganz fest. Da muss man es dann schon eventuell nochmal 1-2 Stunden in den Tiefkühl packen. Aber jetzt gerade, wenn ich es zum Beispiel für 2 oder 3 Personen mache, je nachdem, wie viel Eis man isst, muss man dazu natürlich auch noch sagen, dann reicht mir die Konsistenz völlig aus.
Ja.
Um zu sagen, okay, das esse ich jetzt so. Und jetzt gerade bei Schokoladeneis mag ich das eigentlich auch, wenn es nicht ganz so eiskalt, sondern fast schon cremig ist.
Ja. oh, ich habe da ein Rezept, ein Freund von mir hat eine Eismaschine.
Ja.
Und der hat ein Rezept vom Sternekoch für ein Vanilleeis. Und das ist der, ich meine, das ist abartig Sahne und so viel Eigelb. Also da kommt auf, ich weiß nicht, auf einen Liter Sahne 15 Eigelb oder keine Ahnung.
Ist dann aber fast schon Parfait, oder?
Nee, also das, okay. Es wird dann in der Eismaschine auch, es wird so cremig mit Zucker und dann echter Bourbon-Vanille. Also das ist auch ein ganz, also wenn die frisch aus der Eismaschine kommt, dann musst du das überhaupt nicht mehr anfrieren. Also du kannst es eigentlich aus der Eismaschine löffeln und du hast eigentlich dieses Mousse, dieses Cremige da schon drin. Das ist ja so überhaupt nicht so mit Eiskristallen durchsetzt oder irgendwie, wenn du halt mit dem Löffel durchgehst, dass es dann Widerstand hat, sondern es will einfach gegessen werden. Und geil, mit diesem hohen Anteil an Eigelb, ich habe keine Ahnung. Also es, ich muss mal gucken, ob ich das Rezept irgendwo nochmal rausfinde. Ich hätte das
ja, so, guck doch mal und schick's mir irgendwie zu.
Ich glaube, ich habe das gemacht in einem Weinblog, in dem ich schon mal schreibe, habe ich einen, ich weiß nicht, war es ein Madeira? Es war ein Eis mit Wein drin.
Ich hab jetzt, das klingt auch gut.
Das war einfach das Grundrezept.
Passt auch sicher zur Vanille.
Ja, das war das Grundrezept. Da kam einfach noch ein bisschen reduzierter Wein dazu.
Und, ja.
Oh, ich schick's dir zu. Aber gut zu wissen, dass die KitchenAid damit arbeiten kann, weil ich habe das gesehen und dachte, wenn ich jetzt zum Beispiel für 6 Personen einen Nachtisch mache, bräuchte für jeden eine Kugel Eis, würde das damit gehen ohne einfrieren oder nicht?
Kommt drauf an, wie viel Kugeln du
eine Kugel pro, also
so eine Kugel müsste gehen.
Ja. Okay.
Also unser Schokoladeneis jetzt zum Beispiel, was wir ganz gerne machen, das habe ich, glaube ich, auch schon auf den Blog gepackt. Das geht.
Oh, sehr gut.
Das habe ich auch irgendwann mal für 4 Personen gemacht und ich glaube, wir haben da jeweils 2 Kugeln gehabt. Sie braucht dann eine Weile, die Maschine, also man muss sie dann schon eine halbe Stunde rödeln lassen.
Echt?
Krass. Ich glaube, ja, bis es dann wirklich so fest wird. Wenn du jetzt nur zu zweit bist und dann auch 2 Kugeln isst, dann geht das wesentlich schneller.
Okay, da kann ich meine Frau bestimmt für begeistern, dass wir diese Eismaschine dann, weil es ist ja auch billiger wie eine ganze Eismaschine, ne?
Ja, es hilft auch, wenn du die Eismasse machst und dann erstmal in den Kühlschrank stellst für ein paar Stunden.
Ja.
Dann ist die schon vorgekühlt und dann geht das auch schneller.
Ja, weil meistens wirst du ja schon, die Sahne kochst du ja nochmal an, ne? Also, oder? Oder fürs Schokoladeneis oder die Schokolade auflösen, das ist ja schon eher eine, wenn die Masse fertig ist, eher wärmer. Oder?
Ich binde das dann auch meistens schon immer mit Ei gleich. Also ich mache die Sahne warm und je nachdem gebe ich dann auch gleich das Ei dazu. Und bei Schokoladeneis gebe ich halt auch gleich die Schokolade mit rein. Also ich bin da eher unzimperlich, hau da gleich alles rein.
Ja, ich finde, dann ist es auf jeden Fall gut, wenn es nochmal in den Kühlschrank kommt, dann bist du dann auf 7 Grad, dann hat die Eismaschine ja...
Ja, also warm solltest du es auf gar keinen Fall reingießen.
Ja. Okay, ich habe mir immer eingeredet, ach, das ist doch eh scheiße, das Ding musst du dann in die Kühlung stellen und dann, wenn es nicht aktiv kühlt, dann, das klappt doch eh nicht.
Es klappt schon, aber misst vielleicht erstmal vorher euren Kühlschrank, euren Tiefkühl aus, ob das Ding reinpasst.
Ich habe so einen hohen Tiefkühl, also es ist höchstens das Problem, dass Mr. Pink da noch drin liegt und sagt, ich habe, es ist noch kein Platz drin, aber das ist ein riesen Gefrierschrank mit 6-7 Schubladen, also das müsste gehen.
Gut, wenn Mr. Pink. Ich kenne jemanden, bei dem passt es nicht rein und die sind ganz traurig.
Ach, schade. Er hat jetzt aber nicht zufällig eins gekauft und muss eins loswerden, oder?
Ich kann mal nachfragen, aber ich glaube, die haben das vorher schon probiert.
Ach, schade.
Beziehungsweise wahrscheinlich auch schon längst wieder losgeworden.
Ja, sowas wird man los. Es ist leider so, ja. Sehr schön. Auch Eis. Ja, da wollte ich mich unbedingt mal dran wagen, weil nach dem Vanilleeis, ich glaube, ich würde auch nichts anderes an Eis machen, außer dieses Vanilleeis.
Ja, wir machen auch kein anderes Schokoladeneis mehr. Also das im Supermarkt, das wurde früher dann doch in Massen gekauft. Aber oder auch Vanilleeis. Mein Mann isst immer die Schokolade, ich esse immer die Vanille. Aber inzwischen esse ich auch Schokoladeneis, weil ich mache es selbst und es schmeckt dann einfach gut.
Ja.
Und ist dann wirklich schokoladig und nicht einfach nur mit Schokohauch.
Ja, es muss, also ich finde auch das schönste Eis, also dunkles Schokoladeneis. Da kann ich mich echt reinlegen, wenn das ein gut gemachtes Schokoladeneis ist. Also
ja, ich habe ja so eine Süßzahnphobie. Ich mag ja wenig, was süß ist. Aber Schokolade inzwischen dann doch entweder, wenn sie sehr dick, cremig und heiß ist oder wenn sie sehr dick, cremig und eiskalt in Eis ist. Hm. Dann geht das auch sehr gut. Aber ansonsten, ja. Aber Eis oder heiße Schokolade, das geht je nach Jahreszeit immer.
Ja, das stimmt. Ich bin generell nicht so der Süße, aber wenn so nachtig nach einem geilen Essen, also ich kann tagsüber an der Tafel Schokolade vorbeilaufen und denke mir, ja gut, okay. Ja, das wäre mit einem Stück Wurst schon schwieriger.
Ja.
Aber so ein geiles Dessert nach einem geilen Menü, also da fällt es mir auch wirklich schwer, dann zu sagen, ach nee, ich nehme jetzt mal nichts Süßes.
Ich lehne es immer nach dem Käse. Yeah. Wenn ich irgendwo bin, wo es Käse gibt, lehne ich immer nach dem Käse.
Ja, das stimmt.
Also, Eis ist immer gut. Eis ist immer gut, aber wenn es kein Eis gibt, dann gucke ich nach dem Käse.
Ja. Aber da finde ich auch sehr schwierig schon mal, was so die Auswahl angeht. Also du hast ja meistens so viel Schrott so in Käse, dann wird dann so die Standards aufgezogen, die dann irgendwo auch, die du zu Hause auch selber im Kühlschrank mal hast, wenn du so den einfachen Gorgonzola und das sind alles leckere Käse für zu Hause. Ja. Aber wenn du halt irgendwo essen gehst, dann denkst du so, ach, vielleicht haben sie ja irgendwas Geiles auf der Karte, was ich so...
Brauche ich nicht mal unbedingt. Also meistens reicht mir schon Parmesan.
Ja, aber der muss doch wenigstens auch ein bisschen geil sein.
Ja,
oder?
Das Problem ist halt meistens, finde ich, dass die, gerade wenn du irgendwie so ein würziges Menü hattest, dass der Käse dann einfach zu mild ist.
Ich glaube, da tun sie, also ich finde, was ich halt erlebt habe, da tun sie sich nämlich mal gar nicht so schwer mit. Aber weißt du, dann hast du den Bavaria Blue oder weißt du, Saint Albrey, sowas hast du dann halt da liegen. Oder gerade auf dem Buffet.
Nee, sowas möchte ich dann auch nicht,
nee. Und dann habe ich lieber vielleicht nur einen einzigen Käse. Wenn du dann so einen schönen, besonderen Gorgonzola hast, den ein bisschen warm gemacht worden ist mit ein bisschen Birne oder...
Ich weiß noch, bei meinem ersten Menü, das war ein 8-Gänge-Menü mit Wein.
Dein erstes Menü?
Mein erstes richtig großes Gängemenü, was ich irgendwo in einem Restaurant gegessen.
Okay.
Da gab es dann auch eine Weinbegleitung dazu und ganz am Schluss hat es, glaube ich, mit dem Dessert noch ein bisschen gedauert, weil es ein bisschen problematisch war. Das war irgendwie so ein Weingelee. Das war das beste Dessert, was ich jemals hatte. eine Weinpanna-Cotta war das.
Oh, okay.
Mit Rotwein. Und da gab's halt irgendwie Probleme mit der Panna-Cotta. Und dann haben sie die Zeit überbrückt mit Käse.
Wie tragisch.
Ja, ganz schrecklich. Und da gab's zwei Käsesorten zur Auswahl. Sie sind dann immer rumgegangen mit so einem kleinen Eckchen, was dann jeder bekommen hat. Das erste war ein milder Bergkäse. Und das zweite war ein starker Bergkäse. Ich glaube, der Starkitz-Bergkäse, ich glaube, der hat 2 Jahre gereift.
Mhm.
Und der milde nur 1 Jahr. Und sie sind dann so rumgegangen, haben den Käse ausgeteilt und man hat so ein winziges Eckchen probiert und hat gedacht, okay, jetzt sind die Geschmacksnerven für den Rest des Abends weg. also nicht negativ, sondern so aromatisch und lecker. Und dann fing er dann so an zu erzählen, ja, das ist unser milder Bergkäse. Und wir haben den Käse angeguckt, haben uns angeguckt und haben gedacht, okay, lecker. Und dann kam der starke Bergkäse und der war einfach der Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das für einer war. Vielleicht könnte ich das noch irgendwie rausbekommen, aber der war so bombastisch lecker. Da hast du dann eigentlich auch gar nichts mehr gebraucht. Dann warst du dann echt entschädigt, dass es dann ein bisschen gedauert hat mit dem Nachtisch.
Ja, das haben die ja echt drauf. Also gerade wenn du so viele Gänge gegessen hast, gab es ja wahrscheinlich Prädessert. Das heißt, Einstimmung aufs Dessert, das ist ein, steht nicht so richtig in der Karte mit drin. Das heißt, du bestellst dann dein Menü und nach dem Hauptgang steht das Dessert da und auf einmal kommt ein Gang. Das willst schon sagen, das habe ich noch gar nicht bestellt, aber das ist einfach nur die Einstimmung aufs Dessert. Und das ist, also gerade bei diesen Dingen, die ja eigentlich, wenn man es so sehen will, aufs Haus dir geben, da stecken die so viel Zeit und Energie rein. Das ist so eine filigrane Arbeit, aber mit wahnsinnigen Aromen.
Ja.
Also es kann schon mal passieren, dass die Dinger besser sind wie das Dessert selber. Fand ich jetzt. Also ich hatte...
Ja, kommt drauf an, wie es Dessert dann ist, aber... Ja. Also jetzt in dem Fall war es dann wirklich so, die haben das Dessert noch gerettet und mein Mann schwärmt bis heute, dass das die beste Panna Cotta war und das beste Dessert, was er je hatte. Und ich stimme zu. Es war einfach ganz toll. Weil es irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben. Also man hat den Wein super rausgeschmeckt. Das war ein ganz toller Rotwein damals.
Mhm.
Und der war richtig würzig und total fantastisch. Und den hast du dann trotzdem noch rausgeschmeckt. Du hast dann auch den Wein als Begleitung dann dazu gehabt. Mhm. Und es war echt gut.
Und gab es denn da irgendwie noch eine andere Komponente neben der Panna Cotta? Oder war das einfach nur Panna Cotta und war es Wein?
Das war in mehreren Schichten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist jetzt auch schon 8 Jahre her.
Ja.
Deshalb weiß ich es nicht mehr so ganz genau, aber...
Du hattest aber nicht noch eine Fruchtkomponente dabei oder irgendwie... Sondern es war schon... Der Fokus lag auf der Panna Cotta.
Ich glaube eher auf dem Wein. Auf dem Wein. Dazu auf der Weinkomponente dabei. Mhm. Okay. Weil das war auch so ein Weinmenü, wo im Prinzip dann auch Weine verköstigt worden sind und das Essen dann im Prinzip dazu gebaut worden ist.
Ja. Ja. Also ich hatte zum Beispiel letzte Woche Sonntag sind wir zum Hochzeitstag auch sehr gut essen gewesen. Und da gab es ein, war das jetzt der Appetizer oder war das der, also du kommst rein und dann kriegst du zuerst mal ein bisschen Fingerfood, das heißt... So ein bisschen, wenn du die Karte studierst, dass du schon mal was zu essen bekommst. Und wenn es dann losgeht, kriegst du dann, ja, es war eigentlich zu opulent für ein armes Girl. Aber da gab's die Ferse von Kopf bis Schwanz.
Ah, ich seh's gerade. Mhm.
Das war ein, also ein Gang, den du dir überhaupt nicht ausgesucht hast.
Ja.
Und der ging dann so als Starter los. Als nächsten Gang hatte ich, das war die Foie Gras. Das ist keine Frage, aber das war grandios. Aber mir hat sogar, wenn ich ehrlich bin, diese Ferse von Kopf bis Schwanz noch geiler geschmeckt wie diese Foie Gras. Weil die Foie Gras, hast du schon mal gegessen?
Nein. Ja, also ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es ist könnte sein.
Es ist eine sehr, sehr feine, ultra fettige Leber. Mhm. Also da war auch ein gebratenes Stück Foie Gras dabei, also wirklich frische Leber, also wie so Kalbsleber, ganz, also ich glaube Kalbsleber hoch 10, so zart. Also es ist schon sehr geil, aber diese Komponente mit dem, die Ferse, weißt du, was eine Ferse ist?
Sag's nochmal bitte.
Das ist eine Kuh, die geschlachtet wird, bevor sie das erste Mal gekalbt hat.
Ja, genau.
Also ein ganz bestimmtes Alter.
Ja, genau.
Läuft nicht mehr unter Kalb, läuft aber auch noch nicht unter Muttertier, sondern davor. Und
sowas wie Jungschaf, ne?
Wahrscheinlich, In der Riege. Mhm. Und das Geniale halt bei diesem Gericht war, es gab ein Ragout von, ich glaube, es war von Kopf und Schwanz, das heißt, diesen sehr würziges Ragout, dann eine Tatar, Kalbsbries, nee, es war kein Kalb, kann ja nicht, es war ja eine Ferse. Und dann aus dem Rückenmark, also aus dem Markknochen haben die, das siehst du hinten im Hintergrund, so ein kleines Hörnchen gemacht. Und das stand dann in einem Glied vom Rücken. Von der Wirbelsäule, das haben die halt komplett geputzt, war total sauber, gold gesprayt, und da stand dann in dem Nervenkanal sozusagen ein kleines Hörnchen, wo dann das Mark drin war. Also, also dieses Gericht war einfach sowas von grandios, weil du erstmal das Konzept, dass du jetzt denkst, die Ferse von Kopf bis Schwanz, und dann halt überall aufgegriffen. Das war einfach super durchdacht. Und geschmacklich an so vielen Enden total spannend, dass du halt dieses kalte Tatar, dieses lange gekochte, zarte Ragout. Ja.
Ich finde das auch schön, wenn man sich so durchprobieren kann.
Ja.
Wenn man einfach ringsrum den ganzen Teller immer weiter essen möchte und irgendwann ist er alle und immer viel zu schnell.
Ja. Also es war für mich halt der Fall, wo es halt genauso einfach so war, ja, das ist jetzt nochmal geiler wie der erste Gang, den danach gab. Der erste Gang war auch geil, keine Frage, aber das war einfach so bam. Voll drauf. Ja, es ist schon schön. Essen gehen ist schon was Schönes.
Ja.
Also ich mach's sehr, sehr gerne, aber das ist halt was anderes, wie wenn du selber dahinter stehst. Weil wenn du selber kochst und du hast dich so lange mit dem Gericht beschäftigt, bis es am Teller ist und du sitzt dann da und isst es auch. Ich finde, das ist einfach ein ganz anderes Erlebnis, wie wenn du jemand anders sich die Mühe gemacht hat und du sitzt dann da und
du kannst das ja allein schon vom Aufwand her, kriegst du das ja gar nicht hin.
In dem Maße, also in der Liga denke ich jetzt noch nicht mal gar nicht so, sondern egal, wenn du dir ein bisschen Mühe gegeben hast und du hast eine super geile Vorspeise oder einen super geilen Hauptgang mit ein paar Komponenten, setzt dich hin und isst das. Das ist natürlich, finde ich, noch so ein anderes Gefühl, wie wenn du...
Ah, ist auch nicht mit Überraschungsmoment. Ja. Also ja. Du weißt ja gar nicht, was auf dich zukommt, wenn du so einen Teller bekommst. Ja.
Das ist schon beides sehr schön. Erstmal sowas zu machen, ist, aber das kann man einfach nicht miteinander vergleichen. Ah, lecker.
Ja, aber ich sehe jetzt, du hast das auch angefangen, Würste zu machen, ne?
Oh ja, ja.
Also, ich hab's gepackt, oder?
Total. Es ist unglaublich. Ich hatte letzte Woche Wochenende, deswegen es auch keinen Küchenfunk gab, eine größere Party.
Ja.
Und ich habe mir dann zum Ziel gesetzt, so es gibt Wurst und die eigene Wurst. Und wir waren, glaube ich, über 60 Leute.
Boah.
Und ich habe gesagt, was willst du da jetzt irgendwie huhn? Du musst gucken, was willst du auf dem Grill tun?
Ja.
Mach doch einfach Wurst. Das geht schnell, also auf dem Grill schnell. Und alle Leute haben schnell was Leckeres zu essen und ein Wahnsinn.
Ja, wer Fleisch isst, isst auch meistens Wurst.
Ja.
Und das sehr gerne.
Ja. Und wenn du denen dann noch erzählst, dass du es selber gemacht hast und, das ist ja noch der Knaller gewesen, dass es vom eigenen Schwein das Fleisch ist, bis auf die.
Ah, das war sogar Mr. Pink, okay.
Genau. Und wenn dann halt die Leute hast, oh nee, ich esse nicht ein Tier, was einen Namen hatte, okay, das waren vielleicht einer von so vielen Leuten. Und der Rest war absolut begeistert. Das war eine Salsiccia mit Fenchel. Das, wie wir die ganzen Würste gemacht haben, die verschiedenen, war einfach das die einfachste Wurst, aber der Knaller.
Ja.
Aromatisch, der Knaller. Fenchelsamen anrösten, mit und das Hack geben mit Salz und Pfeffer und ab in den Darm. Fertig.
Ja, Salsichas sind einfach ganz toll. Auch selbst gemacht. Haben wir auch schon gemacht. Das erste, was meine Mutter gesagt hat, oh, das schmeckt ja nach Fenchel, habe ich gesagt, ja.
Ja.
Ist toll.
Nee, also ich meine, das war jetzt, die Aktion hat bestimmt 3,5-4 Stunden gedauert, bis wir die, das waren 150 Würste oder sowas, die wir dann am Ende fertig hatten.
Ja.
Aber wenn du es in kleineren Mengen machst, so ein Kilo, dann hast du auch 20, 25, 30 Würste, je nachdem, wie du sie abdrehst. Das geht ja. Also an Aufwand finde ich, wenn du dann eine Dreiviertelstunde dran bist, dann natürlich machst du das nicht fürs Abendessen, aber es ist einfach geil. Du weißt, was drin ist. Und das ist so ein Vorteil gegenüber der ganzen anderen Wurst.
Kommt auf den Metzger an, ja. Also bei meinem weiß ich, ich kann nachfragen, wo kommt das Fleisch her? Was macht ihr noch rein? Aber es sind halt leider die wenigsten.
Ja.
Ich meine, bei unserem Metzger war es ja jetzt sogar so, wir konnten auch einfach sagen, okay, wir haben jetzt mal ganz spontan Lust, Wurst zu machen. Sind dann hin und haben gedacht, oh je, hat der überhaupt Darm da? Und die einzige Frage war, was und wie viel.
Ja, ja. Also wir haben auch einen relativ guten, wo wir den Darm halt gekriegt haben, aber bei den diversen Metzgern in dieser Stadt habe ich halt immer wieder das Gefühl so, ja gut, da steht, die erzählen dir, wo das Fleisch herkommt und sowas, aber am Ende weißt du es wirklich?
Also, weil du, also bei diesem Metzger ja, weil die sind sehr dahinterher.
Ja.
Die holen das Fleisch von der Alp.
Ja.
Die machen eigentlich fast alles, was sie da haben, selbst. Also die machen auch die Seitenwürstchen ohne Zusatzprodukte, wie jetzt zum Beispiel irgendein Getreidezeug, um das zu binden, oder irgendein Milchzeug, um das zu binden. Wir hatten es jetzt so, wir hatten vor ein paar Jahren, das ist jetzt glaube ich schon her, einen Allergiefall in der Familie, wo der Arzt gesagt hat, du darfst eigentlich fast gar nichts mehr essen, was mit Milch oder Weizen oder Roggen zu tun hat. Waren noch ganz viele andere Sachen dabei, war eine ganz dumme Sache. Und das war dann richtig schwierig, jetzt im Supermarkt dann irgendwas zu holen, klar. Da kriegst du dann erstmal überhaupt die Augen geöffnet, was überhaupt wo überall drin ist, weil du erstmal überhaupt anfängst, auf diese ganzen Inhaltsstoffe zu gucken.
Ja.
Weil du denkst, okay, in der Wurst ist Fleisch drin, aber ja, denkst du.
Ja,
und dann
ja.
Kommt es ja auch noch darauf an, was überhaupt für ein Fleisch ist das, was da drin ist, ja, sind das irgendwie Tiere, die draußen laufen durften oder nicht? Oder aus irgendwelchen Ferkelhöfen, wo keiner weiß, was da passiert und am liebsten auch gar nicht wissen will. Und wir sind dann halt zu diesem Metzger gegangen, weil es eigentlich schon seit Jahren unser Familienmetzger ist. Da gehen wir schon immer hin. Der ist in der Stadt, in der Innenstadt bei uns und Ich bin auch schon mit der Metzgerstochter zur Schule gegangen und solche Sachen. Mhm. Und irgendwann geht man halt nur noch dahin. Es ist einfach Stammkunde. Und dann,
cool, wenn man sowas hat,
ja, auf jeden Fall. Und wir haben dann halt gefragt, ja, wir wissen, ihr macht das alles selber, aber was dürfen wir denn kaufen mit diesen ganzen Allergiesachen? Und sie hat dann so ins Regal gezeigt, hat gesagt, alles.
Ist doch geil.
Ja.
Das will man dann hören. Das will man dann hören, ja.
Ja. Und jetzt gerade, wenn ich jetzt irgendwo in einem Supermarkt dann bin und dann dort beim Fleischer bin und dann jetzt zum Beispiel frage, ja, ich habe es jetzt wirklich mit der Schärfe, ja, was ist denn in dieser Wurst drin? Ist die so rot? Ist das einfach nur Paprika oder ist das Chili? Und meisten wissen halt gar nichts. Und sagen dann, ja, ist halt Fleisch drin, sag ich halt. Das weiß ich auch.
Ja.
Und von daher gehen wir da jetzt zu diesem Metzger einfach unglaublich gern.
Ja, also
der bindet halt mit Fett, ist dann natürlich fetter, aber kostet auch mehr, aber es schmeckt halt auch besser.
Das ist ja die Hauptsache daran. Ja. Ich finde halt sehr schwierig, wenn ich bei ich habe das Vertrauen zu den Metzgern hier, jetzt würde ich sagen, nicht so. Es gibt einen, wo wir jetzt auch den Darm kriegen, da bin ich sehr wenig gewesen, aber Freunde gehen da sehr viel hin, die sind da sehr von überzeugt. Die lassen auch ordentlich abhängen, was ich schon mal ein sehr gutes Zeichen für einen guten Metzger finde. Also wir haben andere Metzger, die hauen da Rumpsteaks raus und Hüftsteaks, oder dann, wenn du es mal gekauft hast und du merkst, wie zäh das ist.
Du merkst es ja meist auch schon am Preis.
Wenn, warum?
Wenn es irgendwann ab einer gewissen Grenze ist, kostet das Fleisch so wenig, dass das gar nicht geht.
Meinst du, wenn die so wenig abhängen lassen?
Mhm.
Ah, okay. Ich finde ja auch, bin ja durchaus bereit, wenn du jetzt sagst, das ist lange abgehangen, das muss jetzt mehr kosten, weil Gewichtsverlust und sowas, ist ja auch alles in Ordnung. Wenn das Zeug aber trotzdem Schweinegeld kostet und nicht richtig abgehangen ist, dann werde ich schon stutzig und denke mir so, ja, okay, jetzt sind viele Leute, die gehen da, rennen da alle hin und kaufen es trotzdem, okay. Aber das ist scheiße. Also du kaufst zähes Fleisch, alle denken dann. Das ist
ein unüberlegten Fleischkauf generell. Abartig.
Die denken dann, ja, ich kann es vielleicht nicht richtig zubereiten, aber das Zeug ist einfach scheiße abgehangen.
Ja.
Also und dann finde ich echt so, jetzt geht ihr jetzt also eher darum, schnell was zu verkaufen, als dir gut zu überlegen, dass du dann lieber sagst, ich kann Ihnen heute kein Steak verkaufen, das ist nämlich nicht richtig abgehangen. Sie kommen sie nächste Woche wieder, Sie können es gern vorbestellen und basta.
Mhm.
Ich finde, das ist.
Ja, wir können auch bei unserem Bauernhof hier enges Rindfleisch bestellen.
Geil.
Das ist richtig toll. Ja. Und das ist so lecker. Kostet dann natürlich halt auch ordentlich, weil das Ding stand auf der Weide. Und auch sehr lange. Es durfte auch richtig alt werden.
Ja.
Wird dann nicht im Prinzip gleich nach Kalb geschlachtet, sondern darf auch ein bisschen leben. Und das schmeckt man. Das ist unglaublich lecker.
Ja. Ich habe jetzt auch festgestellt, wenn wir jetzt mal ein gutes Stück Fleisch auch zu Hause haben, brätst du das Fleisch komplett nach Gefühl? Oder?
Ja.
Echt? Respekt. Also ich habe da überhaupt kein Gefühl für, um jetzt an dem Medium-Punkt zu finden.
Also ist manchmal schwierig. Wobei, also ich bin auch eher derjenige, der mag es eher roh.
Ja, okay, ich auch.
Also sehr blutig. Mein Mann, der mag es dann eher rosa. Das heißt, es läuft dann meistens sowieso darauf hinaus, dass ich dann nach ein paar Minuten mein Stück rausnehme und mal gucke, wie weit ist es eigentlich.
Du guckst danach durch Anschneiden?
Ja, nach einer Weile. Aber ich habe es inzwischen auch eigentlich schon ganz schön raus.
Okay. Ja, das finde ich beachtlich.
Also ich drücke dann immer drauf und schaue dann, ich weiß nicht, ob du den Trick mit der Hand kennst?
Ja, das fühlt sich alles gleich an fast. Also bis auf jetzt.
Bei dir ja? Findest du?
Ja, also ich habe da kein Gefühl für zu sagen, das ist jetzt der Unterschied. Das macht einfach nicht Klick.
Also wenn es Fleisch nicht mehr nachgibt, dann ist es tot.
Ja, wenn es nicht mehr beißt, ist es auch, ja, okay. Haha. Nee, also ich schwöre auf mein Fleischthermometer.
Also, ja, ich nehme das nur im Ofen.
Also
sonst gar nicht.
Ich habe eine sehr, sehr feine Nadel. Dadurch habe ich auch kein Problem damit. Also ich finde ja, wenn du Fleischthermometer kaufst, die so richtig dermaßen dicke Nadeln haben, das würde ich auch nicht in mein Fleisch reinstecken. Wenn du dann ein Loch drin hast, wie durch einen Schaschlik-Spieß einen dicken da durchgeschoben hast, dann macht das ja keinen Sinn. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz feine Nadel. Und
ja, so eins habe ich nicht.
Und das ist halt wirklich genial. Ich hatte auch bei der Party dann auch Steak. Wir hatten 4 Kilo Rumpsteak da gehabt. Die waren richtig dick geschnitten. Also so 3 bis 4 Zentimeter dicke Rumpsteaks.
Ja.
Und die habe ich auf dem Holzkohlegrill schön mit direkter und indirekter Hitze schön saftig von außen angebraten und dann in die Seite gezogen. Mhm. Und auf der Kohle hatte ich von Martin, ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, Chips, so Holzchips von alten Weinfässern. So
Smokechips dann, oder?
Genau, es sind also eher so, ich glaube, die heißen Chunks, also wirklich so große Würfel, die habe ich halt mit auf die Kohle geschmissen. Mhm. Und die haben dann schön noch geraucht. Und die haben dann vielleicht nochmal 20 Minuten in der indirekten Hitze gehangen und man konnte dann immer, gerade wenn du so, wenn 60 Leute dann kommen und wollen essen, da kommst du schon ins Trudeln, wenn du so Steak machst. Und da kannst du halt super mal einfach mal reinstecken, kontrollieren, dann rausholen, ruhen lassen, aufschneiden. Das war halt, ich finde, das ist halt, für mich läuft das besser wie Gefühl, weil es einfach direkte Kontrolle ist, ne?
Ja. Ja, mir ist es meistens dann schon zu lästig, dann wenn ich irgendwas noch zusätzlich brauche.
Das ist natürlich auf jeden Fall die bessere Art, ja.
Ja. Deshalb versuche ich es immer irgendwie anders hinzubekommen.
Ja, das stimmt.
Und zur Not muss es halt dann doch nochmal in die Pfanne. Also ich hole es dann lieber ein bisschen zu früh raus als zu spät und werf es dann nochmal drauf.
Mhm. Ich habe das halt früher auch viel gemacht und da habe ich das Fleisch halt immer wieder angeschnitten. Das hat mich halt total so einfach genervt, je nachdem... Ja. Entweder war es mein eigenes Stück Fleisch, was dann halt angeschnitten war, was ich dann am Tisch gegessen habe, oder ich habe halt anderen Leuten angeschnittenes Fleisch geben müssen. Das wollte ich halt auch nicht.
Ich mache es meistens sowieso eher, dass ich ein ganzes Stück brate oder halt mehrere Stücke und die dann in so Scheiben aufschneide.
Ja. Ja, es ist.
Und dann macht's dann auch nichts mehr aus.
Ja, die 4 Kilo haben ja auch nicht, dass jeder ein Stück Steak bekommen hat, sondern ich habe dann wirklich die Steaks schön aufgeschnitten, danach gewürzt und hat jeder halt ein paar Scheiben davon gekriegt. So hat dann kam jeder auch in Genuss. Da hast du recht, natürlich, da passiert dann nicht mehr. Da sieht man dann halt nicht, dass es angeschnitten ist.
Mhm.
Na, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Hast aber nicht das Problem, dass die dann sehr schnell kalt werden, bis sie am Tisch sind?
Habe ich als Foodblogger generell, dass es immer kalt ist, wenn es auf den Tisch kommt.
Dein eigenes ja, aber das deiner Gäste auch?
Wenn ich Gäste habe, dann fotografiere ich eher weniger, nee. Es geht eigentlich ganz gut.
Ja.
Scharfes Messer, zack, zack.
Ja, gut, dass das Messer scharf ist, ist klar. Nur du musst halt auch gucken, dass es, ja, wenn es dann...
Also Pfannen heiß ist es natürlich nicht mehr, aber so restaurantwarm würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Ist es normalerweise schon noch.
Ja.
Also so, dass du gleich anfangen kannst, ohne dass du dich verbrennst, aber dass es schon noch warm ist.
Ja. Sehr schön. Tja. Ach, eine Sache habe ich noch. Habe ich jetzt bei der, ich glaube, Claudia von Dinner um 8. Kennst du die?
Mhm. Ihren Blog schon, aber sie selber noch nicht.
Ich kenne sie auch noch nicht persönlich. Aber die hat eine saugeile Idee gehabt. Die hat einen Tomatensalat gemacht. Oder Tomaten aufgeschnitten auf dem Teller und hat die mit brauner Butter beträufelt. Nichts.
Das klingt auch gut.
Nichts, also kein Olivenöl, kein Essig, kein Salz, kein Pfeffer, sondern nur diese braune Butter. Das war der absolute Hammer. Ich hätte echt nicht gedacht, ich habe so mit Olivenöl und sowas, kannst du ja auch aromatisch viel machen, aber du musst das mal ausprobieren mit brauner Butter. Die ist ja auch sehr, sehr einfach zu machen.
Ja.
Also ich habe vorher immer gedacht, so braune Butter machen, das muss, wie lange muss denn das kochen? Und du musst halt nur aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Aber im Grunde klopfst du einfach Butter in den Topf, stellst es auf den Herd und wartest.
Ja.
Nur musst gucken, dass du früh genug ausmachst, dass du nicht so viele schwarze Stippchen reinbekommst.
Ja, schwarz sollte es nicht werden, aber alles andere ist gut, ne?
Alles andere ist gut. Und Schaum habe ich gelesen, glaube ich, unbedingt drin lassen, ne?
Ja, genau.
Genau. Und dann einfach mal so, wenn es ein bisschen runterkühlt, also wenn es noch nicht fest wird, und dann einfach mal über die Tomate geben. Also das ist...
Echt eine gute Idee.
Ich würde sagen, ist mein Wort zum Sonntag. Hast du auch noch eins? Hast du noch einen Tipp, den du jetzt hast? Das muss ich euch jetzt mitgeben.
Ich habe mich jetzt an Fenchel getraut.
Als Gemüse?
Ja. Ich hatte nicht jetzt unbedingt eine Fenchelphobie, aber doch immer so Fenchel.
Ja?
Ist zu gesund. Ich weiß nicht, ich konnte mich einfach nicht mit anfreunden. Ich habe ganz viel mit Fenchelsaat gemacht. Mhm. Also jetzt gerade in Wurst oder auch über Nudelgericht oder so. Aber wir haben jetzt angefangen, Fenchelknollen zu kaufen. Und die dann wirklich ganz fein zu schneiden. Mhm. Beziehungsweise einfach in Stücken im Ofen zu rösten.
Mhm. Geil.
Und das war jetzt echt gut. Also wir haben jetzt zum Beispiel... Ich habe den Chef Hansen getroffen und wir haben einen Brot-Wurst-Tausch gemacht. Er hat mir selbstgemachte Würste gebracht und ich habe ihm selbstgemachtes Ciabatta gegeben.
Geiler Deal.
Ja, fanden wir beide auch. Ich glaube, wir sind beide sehr glücklich nach Hause gegangen. Und ich habe dann seine Pale Ale-Würste, wo er Bier in Würste reingepackt hat.
Ja, die habe ich gesehen, ja.
Habe ich in einer Ofenpfanne mit Fenchel, Möhren, Tomaten habe ich noch reingemacht, Knoblauchzehen habe ich reingemacht. Ich glaube, Zwiebelstücke habe ich auch drin gehabt. Einfach überbacken mit Pinienkernen und dann ganz am Schluss Ziegenkäserollenscheiben drauf.
Boah.
Und die dann mit Ahornsirup beträufelt und nochmal in den Ofen. Hm. Das war bitterböse.
Das hört sich so an, ja. Jetzt habe ich Hunger. Ja, also Fenchel stehe ich schon immer total drauf. Ich habe dann, das Geilste, was ich damit gegessen habe, ist, wenn du den auch ganz dünn aufschneidest und dann in der Pfanne ein bisschen Flüssigkeit halt dünstest und dann als Salat servierst, lauwarm, und dann machst du Passionsfrucht und Orange mit dran. Das ist ja so ganz so fruchtig und dann auch gerade, wenn du die Passionsfrucht so ein bisschen bissig noch lässt, also die kann ja so ein bisschen diese Fruchtsäure kann ja schon mal so ein bisschen stechen. Weißt du, was ich meine?
Sauer halt.
Ja, genau. Ja, okay. Ja. Das hört's, ja.
Oder? Also ich weiß nicht, wie ich es sonst besser beschreiben kann.
Ja. Ich finde das aber, es ist so eine schöne diese frische Säure. Es ist nicht so eine Zitronensäure, die schon mal so böse ist, sondern...
Nee, so was Erfrischendes.
Genau.
Was ein bisschen auflockert einfach.
Genau. Und wenn du die halt mit dabei hast und dann gegrillt oder gebratene Jakobsmuschel obendrauf. Das ist für mich...
Jakobsmuschel?
Ja.
Okay.
Das ist für mich so diese Traumkombination. Also Fenchel, Orange, Passionsfrucht und Jakobsmuschel. Das ist... Ah.
Ja, wir haben jetzt einen Salat auch gemacht mit Wassermelone und Granatapfel. Und dann die Mette obendrauf. Mhm. Und finde ich halt auch ganz dünn gehobelt, aber roh. Mhm. Das war auch ziemlich gut.
Ja.
Das war auch sowas, wo du auch jedes Mal so Wassermelone geschmeckt hast und dann wieder Fenchel. Ach genau, und dann habe ich da noch Koriander drauf gemacht, genau. Ein bisschen.
Der Koriander.
Der Koriander.
So schließt sich der Kreis.
Genau.
Ja, sehr schön. Ja, was machst du denn jetzt über nächsten Sonntag? Wenn du jetzt dann die Folge mit dir selber... Dann hast du ja nächste Woche gar nichts zum Hören, oder? Hörst du dir die an?
Ja, wir haben bestimmt Hörbuch zu hören.
Ja, okay.
Hören werden wir es bestimmt, weil mein Mann hört jetzt gerade nicht zu, der ist bestimmt neugierig. ja, was machst du am Sonntag? Hast du was vor?
Ja, ich bin das ganze Wochenende ehrenamtlich in einem Verein tätig, deswegen. Aber ich höre mir den Küchenfunk eh nicht nochmal nach an, weil ich kann mich selbst dann nicht nochmal hören. Also
ist komisch, ne?
Ja, es ist, also ich kann mir zuhören, nur es interessiert mich nicht, was ich erzähle, weil ich habe es ja schon mal erzählt. Das ist so. Da höre ich dann lieber so mal Sven rein oder im Grill-Podcast oder sowas. Das ist dann eher spannender, ja. Deswegen, ich komme selten in den Genuss, das hier nochmal zu hören. Außer ich habe die Aufnahmen draußen gemacht, so wie bei dem Barbecue, wo ich dann nochmal reinhören muss, ob der Ton stimmt und ja. Das ist aber dann schon eher anstrengend, weil man hat es ja alles schon mal gehört. Naja. Also für mich geht nächsten Sonntag dann nicht so die Welt unter. Ich bin froh, dass du dabei warst. Das war wieder eine sehr schöne Folge. Ich bin froh, dass wir endlich mal was Fundiertes über Blätterteig erzählen konnten.
Fundiert.
Ja, also fundierter, wie wir das so gemacht haben mit also irgendwie Butter und Falten. Ne? Das war schon...
Das trifft's aber ziemlich gut.
Ja, aber das war einfach noch ein bisschen mehr deep into it. Das war schon gut. Also schön. Mit den Fotos zusammen hat man einfach eine Vorstellung und ich für meinen Teil würde auch sagen, dass man Leuten mal ein bisschen vielleicht die Ängste genommen hat, das mal selber zu versuchen. Natürlich ist es viel
Aufwand. Das ist ein Heidenaufwand.
Oh. Das darfst du jetzt nicht sagen.
Das ist ganz einfach.
So einfach vielleicht jetzt auch nicht, aber dass man einfach so denkt, man kann jetzt nicht, wenn man sich an das Rezept hält, so viel verkacken. Man braucht Zeit. Aber
nee, das genau.
Wenn man was Leckeres machen möchte, dann braucht man immer Zeit. Und da kann man sich durchaus mal rantrauen. Also ich werde es hoffentlich irgendwann mal machen.
Das es lohnt sich auf jeden Fall. Also einfach auch mal zu wissen, aha, so geht das. Ja. Und okay, ich bin so froh, dass es das auch als Tiefkühlvariante gibt.
Ja, wenn man die in einer guten Variante findet, ist ja auch gut. Aber ich finde immer schön, wenn man es auch mal selber gemacht hat. Das ist bei den Würsten zum Beispiel, ja, weiß ich jetzt, dass es sich einfach lohnt und dass ich es immer wieder machen werde. Vielleicht habe ich das Erlebnis bei Blätterteig nicht, aber vielleicht irgendwer anders.
Und es wird wir werden jetzt auch mal ein anderes Rezept ausprobieren. Mhm. Vom Plötzblock wahrscheinlich. Ah. Der arbeitet sogar mit Sauerteig bei ein paar von seinen Croissant-Rezepten. Da sind wir jetzt so neugierig, das müssen wir eigentlich ausprobieren. Cool. Aber es dauert ein bisschen, bis wir das wieder probieren, glaube ich. Also 2 Wochen oder so. Wenn da schon noch ins Land ziehen.
Das ist doch keine Zeit.
Man würde ja so gerne so viel ausprobieren, aber Zeit ist nicht da.
Ja. Hauptsache man macht's irgendwann. Also ich werde hoffentlich irgendwann mal Zeit finden für den Blätterteig. Ich danke dir herzlich. Ich würde mich freuen, wenn die Hörer uns ein paar Kommentare reinschicken. Ich glaube, du guckst ja auch immer gerne in die Kommentare, wenn da noch Fragen sind.
Ja, gerne.
Wirst du dich da bestimmt auch nochmal zu äußern. Flattert uns durch, bewertet uns bei iTunes und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank, das letzte Wort hast du.
Ja, hat mich auch wieder riesig gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss. Ja, sehr schön.
Jo.
Da haben wir doch richtig viel erzählt. Ich dachte, da haben wir die Liste noch nicht mal komplett abgearbeitet. Wir haben keine Pastrami, keinen Sauerteig. Ich hatte hier noch Safthuhn stehen, Dorade, Lamm.
Safthuhn?
Safthuhn. Svens Safthuhn?
Das vom Hessen Blumenthal, oder wie?
Genau.
Hast du das ausprobiert?
Ja, schon mehrfach. Ist gut, ne? Oh, das ist einfach der. Also, ich habe das in Frankreich gemacht, da hast du ja richtig geile Hühner. Und ich habe es meiner Frau gemacht und meine Frau hat gesagt, ey, ich will nie wieder ein anderes Huhn essen.
Das ist schlimm, ne?
Das ist echt schlimm. Ich meine, auch da ein bisschen Zeit. Man muss halt einen Tag vorher am besten das Vieh einlegen.
Ja.
Aber das ist im Grunde, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, auch keine Arbeit mehr. Ne? Für das Genusserlebnis nimmt man das durchaus gerne in Kauf.
Vor allem ist es auch so relaxed. Du kannst es einfach in den Ofen schieben und dann steht es halt da mal einen ganzen Tag drin.
Ja.
Ist dann auch egal.
Ist auch egal, ja. Wie machst du es am Ende? Machst du es am Ende nochmal knusprig?
Ja.
Am Stück oder in Einzelteilen?
Am Stück. Also das letzte Mal hat es nicht ganz geklappt, weil unser Huhn war sehr groß. Mhm. Wir holen das immer beim Bauernhof. Und die Dinger, ich glaube, die waren 2,5 Kilo.
Ja.
Also so richtige Brummer.
Ja, ich habe ähnliche Probleme. Ich hole die auch direkt am Bauernhof und das ist richtig. Also ich habe es deswegen auch einfach zerteilt und leg die dann halt nochmal unter den Grill. Und damit habe ich echt gute Ergebnisse gemacht mittlerweile.
Okay.
Weil dadurch, dass es dann plan liegt und du hast eine Höhe nachher auch für die Haut, wird es recht gleichmäßig auch knusprig.
Also. Ja, ich denke auch einfach mal, du hast dann dieses Rosane hast du ja auch gerade eigentlich an den Schnittstellen, die dann im Prinzip wieder offen sind, wenn du es zerteilst. Und wenn du das dann auch nur für 10 Minuten reinschiebst in den Ofen, bei keine Ahnung, wie viel Grad das immer sind, das ist dann so schnell dann nicht mehr rosa, der letzte Rest, weil es ist ja nur noch so ein Hauch. Also
Was ich halt mache, wann holst du es raus, wenn es welche Kerntemperatur hat?
Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Ich glaube, Sven sagt immer, das von 78 oder so, wegen Eiweiß, so kurz vorher. Und ich bin halt hingegangen, habe es einfach bei 67 schon rausgeholt. Habe es dann zerteilt. Und dann hacke ich es ja nochmal unter den Grill. Und dann kommt ja nochmal Hitze drauf.
Ach so.
Das heißt, ich versuche mich da so ranzutasten, dass es nachher so geil ist, wie wenn es komplett wäre. Aber dass die Hitze halt, die später nochmal draufkommt, halt schon mit einberechnet wäre. Das hat ganz gut geklappt.
Das muss ich auch mal ausprobieren.
Ja. No.